So, dann guten Abend, meine Herren. Dann haben wir wieder keine drin. Vorhin waren mal welche, aber letzter Vortrag für heute. Klingt nicht uninteressant. Holger Gantikow, 3D virtuell Desktop Infrastructure unter Linux. Lassen wir uns mal überraschen, was Holger uns erzählen wird. Und auch vor einem etwas kleineren Publikum als im letzten, denke ich, dass wir hier noch genügend Zuspruch haben werden und Interesse.
So, hört ihr mich jetzt besser? Ah ja, okay. Hey. Es wäre der Ton quasi. Genau, ja, dann begrüße ich euch mal recht herzlich zu meinem Thema 3D, VDI unter Linux. Also es geht einfach primär um die Themen, was es da so an Konzepten gibt, wie man sowas umsetzen kann und was es da so inzwischen Neues an Technologien gibt. Ja, da ich so der Letzte bin, der zwischen euch im Abendessen steht, versuche ich ein bisschen zügig durchzukommen. Ganz kurz noch zu mir, mein Name ist Holger Gantikow. Ich habe irgendwann mal vor geraumer Zeit allgemeine Informatik irgendwie in der einzigen Hochschule mit zwei Wintersemestern, namentlich Furtwangen, studiert und habe mich dann relativ lange mit Virtualisierung auseinandergesetzt und bin seit jetzt, und schlag mich mit dem Thema immer noch rum und bin ich dann auch zu diesem Thema gekommen. Nebenbei forsche ich noch am Institut für Cloud Computing und IT-Sicherheit, wo ich mich auch mit Virtualisierung auseinandersetze. Und ansonsten bin ich seit 10 Jahren bei meinem Brötchengeber der Science and Computing AG, die jetzt inzwischen Athos heißen, aber halt in dem Bereich, der früher mal Science and Computing war, zuständig. Und da setzen wir uns halt eben mit IT-Dienstleistungen in technisch-wissenschaftlichen Berechnungsumgebungen auseinander. Das heißt, wir haben relativ viel HPC da drin. Wir haben Anwender, die relativ hohe Anforderungen haben und wie man so sieht, es ist irgendwie halb Automotive irgendwie in Deutschland unterwegs, dem wir da an der Stelle helfen. Und falls gerade wer auf der Suche nach einem Job sein sollte, darf sich gerne mal bei uns auf den Jobseiten umschauen. Wir suchen immer wieder Leute. Ansonsten, was habe ich mitgebracht? Ich werde einfach mal erklären, wie sich so das Thema 3D-Desktops unter Linux im Kundenumfeld entwickelt haben. Dann, was es da an Betriebsmodellen dafür gibt zur Umsetzung und also das ist quasi die Hardware-Seite. Dann gibt es noch die Software-Seite, was es da an Lösungen gibt, wo so deren Schwächen und Vorteile sind. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach so der interessanteste Teil, quasi die Erfahrung aus diversen Proof-of-Concepts. In was für Stolpersteine sind wir da bei Sachen, die eigentlich funktionieren sollten, reingelaufen. Und ansonsten ja noch so ein bisschen was wie Entscheidungshilfen. Ja, Informatiker fangen ganz gern bei Null an, deswegen auch hier nochmal gar so eine Hintergrundinformation. Also so der Haupttreiber beim Thema, für das Thema ist eigentlich beim Kunden das ganze Thema Arbeitnehmerüberlassung, Datensicherheit, Flexibilität. Die Anwender haben immer mehr die Anforderungen, dass sie von global auf dem Desktop irgendwie always on arbeiten können und dergleichen. Und da ist halt so eine Workstation unterm Schreibtisch, die man remote nicht wirklich gut erreichen kann, nicht so ganz gern gesehen. Dazu, Thema Globalisierung. Die Entwicklungsteams sitzen halt über den ganzen Globus verteilt. Also wir haben, oder unser Auftraggeber hat halt Kunden in Indien, in China, in Gott weiß wo auf der Welt sitzen und denen möchte man ungern eigentlich irgendwelche vertraulichen Entwicklungsmodelle rausgeben. Und deswegen kriegen die halt einfach quasi nur ein Fenster auf ihr Modell und können da dann loslegen. Und ansonsten, was man auch nicht vergessen darf, ist einfach der Aspekt der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wie gesagt, also man möchte die Workstation unterm Tisch weg haben und die ins Rechenzentrum auslagern. Genau, und Mittelpunkt halt ist eben dieses ganze ANÜ-Arbeitnehmerüberlassungsthema, dass halt die Fremdarbeitskräfte nicht mehr auf dem Campus sitzen dürfen, sondern halt irgendwo anders extern und aber quasi trotzdem auf der Site arbeiten dürfen. Ansonsten spielt in das Thema halt nur so das übliche Zeug rein, wie Konsolidierung und dergleichen. Technisch sieht das Ganze so aus, wir haben eher so die Power-User und Workstation-User, das heißt, die ein bisschen mehr Bildspeicher brauchen als jetzt irgendwie, 512 Megabyte. So die kleinsten Grafikkarten, wo sie bei uns irgendwie im Einsetzen sind, sind in der Größenordnung von 4 Gigabyte, vielleicht gerade noch 2 Gigabyte. Und da das Ingenieure sind, die dann entsprechend mit CAE-Applikationen rummachen, kommen dann teilweise auch noch vergleichsweise hohe CPU-Anforderungen dazu. Also man darf das jetzt nicht mit so diesem typischen Windows-VDI-Szenario, dass da irgendwer auf irgendeine branchenspezifische Applikation zugreifen will, verwechseln. Die Jungs wollen an der Stelle Power. Und was jetzt noch relativ nett ist, was neu dazugekommen ist, ist eben dieses NVIDIA hardwarebasierte VGPU. Was das ist, erkläre ich gleich noch ein bisschen. Und das wird sich, oder da ist mit ein Fokus vom Vortrag drauf. Ja, wie hat sich das beim Kunden entwickelt über die Jahre? Angefangen hat das so 2007, 2008 rum, damals noch unter HPUX. Da gab es noch CATIA Workstations, also so eine CAD-Applikation. Und ja, die sollten halt als ein Pool bereitgestellt werden. Dann hat man halt angefangen, das ins Rechenzentrum zu verbannen. Und gab dann noch so einen Broker davor. Sie konnten dann schön ihre Sitzung auswählen und so weiter. Und irgendwann kamen dann mal die Ingenieure an und haben gemeint, wir hätten eigentlich ganz normal die ganz normale Workstation und dann Schreibtisch an der Stelle auch weg. Ja, das war dann so der nächste Schritt. Als ja, Transportprotokoll sozusagen hat man dann auf HP Remote Graphics gesetzt, auch weil es halt HP Workstation sind. Irgendwann ist man dann zu der Einsicht gekommen, administrativ ist dann so eine Workstation im im Serverraum relativ uncool. Man ist dann auf C7000 Enclosures mit diesen WS460C Grafik Workstations gegangen. Da haben wir jetzt auch so ziemlich alles irgendwie an Generationen irgendwie durch und das ist nach wie vor so das Standardmodell, wie die Ingenieure bei dem Kunden arbeiten auf diesen Maschinen. Genau, also wie gesagt, man kommt her aus dieser Legacy-Ecke mit CATIA und HPUX, möchte Workstation ins Rechenzentrum kriegen und man ist dann initial halt einfach den Schritt von der Workstation auf die Blade gegangen und momentan sieht das so aus, wir haben aktuell noch 30 klassische Workstations irgendwie bei den Ingenieuren rumstehen und hingegen 200 Blades, also es ist im Prinzip einfach der Standardarbeitsplatz unter Windows und Linux für die Ingenieure, wobei auch der Fokus deutlich, irgendwie ich glaube 180 Stück oder so sind da mit Linux betankt an der Stelle. Ja, und inzwischen ist man sich am Überlegen, welchen Schritt möchte man jetzt irgendwie in Zukunft gehen. Wie gesagt, also es kommt dieses Themengebiet Fremdarbeitskräfte, Arbeitnehmerüberlassung und eben Globalisierung dazu. Man möchte eine größere Dynamik irgendwie drin haben, weil bei so einem Großkundenkonzern irgendwie eine Workstation einbringen, das, so blöd das klingt, kann dann schon mal einfach ein paar Wochen dauern, Monate, wenn die Hardware vorher noch bestellt wird. Und da möchte man einfach eine schnellere Lösung haben. Also von irgendwie Cloud möchte ich jetzt an der Stelle nicht reden, aber das ist so die Richtung, in die man sich bewegen möchte. Einfach, dass man sehr, sehr schnell den mit möglichst geringen Kosten und Platzbedarf einfach ja Grafik-Workstations zur Verfügung stellen kann. Dazu halt eben noch der administrative Aspekt, Zentralisierung, Homogenisierung und dergleichen. Und was für diese Proof of Concepts teilweise wirklich die treibende Kraft war, Rackspace wächst nicht auf Bäumen. Also bei dem einen Kunden ist es wirklich so, das Rechenzentrum ist voll, es wird um jede Höheneinheit gekämpft und selbst so ein Blade-Enclosure, wo ich dann 16 Einschübe, also sprich 16 User auf 10 Höheneinheiten habe, ist da schon ein Problem teilweise, wo man dann halt einfach noch weiter sparen möchte. Ja, was kann ich da für Betriebsmodelle fahren? Von der Hardware her, der Klassiker Bare Metal, also entweder die klassische Workstation oder wenn ich das ins Rechenzentrum bringen will, würde ich am ehesten auf die Workstation Blades gehen. Ist hier so, glaube ich, die Blade-Runde heute. Insofern der Vorteil ist, ich habe die maximale Leistung, also sprich ein User hat eine Hardware für sich. Wenn man das eigentlich nicht machen möchte, aber ich habe einen gewissen Personalisierungsgrad, sprich ich kann dem Anwender für seinen Rechner dediziert irgendwie noch, keine Ahnung, noch ein drittes Python installieren und hier noch was und das kann man sich noch so schön vornehmen, irgendwelche Standardlösungen dazu fahren, aber so nach spätestens 3 Wochen kommen sie irgendwie mit Unterschrift vom Abteilungsleiter an und kriegen es dann doch. Was relativ nett dran ist, beim Ausfall ist halt nur ein User von betroffen, sprich diese eine Workstation, dieses eine Blade ist kaputt. Nachteil ist, ich habe einen großen Verschnitt, gerade über die Ferien und freitags kommt es als relativ häufig mal vor, dass einfach die Maschinen unbelegt sind und man denkt, okay, da könnte man sich vermutlich irgendwie ein Viertel an der Stelle einsparen. Genau, ansonsten, wie viele User ich da unterbringe, ist in der Größenordnung für so ein Enclosure. Ich habe hier diese 16 Einschübe, die haben so eine NVIDIA K3100M drin. Das ist eine ganz ordentliche Karte, zumindest für das, was die machen wollen. Wenn ich ein bisschen mehr Power brauche, also keine Ahnung, eine Quadro 6000 oder irgendwie sowas, dann brauche ich dann halt entsprechend so eine Expansion Bay. Und dann kriege ich aber dann halt nur 8 User unter. Theoretisch könnte ich das auch auf irgendwie 2 Höheneinheiten Server rein packen und aber ja, vom Platzbedarf rechnet sich das an der Stelle nicht unbedingt. Ansonsten, was es auch noch gibt, was relativ nett ist, ist einfach ein Shared Bare Metal, das Ganze zu betreiben. Also sprich, die teilen sich, mehrere User teilen sich die Hardware, mehrere User teilen sich die Grafikkarte. Nachteil an der Sache ist, wie gesagt, das ist eine Umgebung, die braucht OpenGL, die User brauchen Grafikleistung und so weiter, also mit X2Go, NX und dergleichen werde ich hier nicht unbedingt glücklich. Ist sowas wie, oder ist nice DCV einzusetzen. Das ist so die einzige Lösung, die es halt durch irgendwelche magischen OpenGL-Hacks und Austausch der Library einfach ermöglicht, dass mehrere User sich die Grafikkarte teilen. Der Vorteil ist, ich kriege auf so ein Szenario gegebenenfalls sehr, 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 sehr viele User untergebracht. Ja, die Leistung ist entsprechend nach Auslastung. Also was geht, ist Z-Groups quasi auf User-Ebene zu haben. Nachteil an der Sache ist, ich habe keine Z-Groups irgendwie auf der Grafikkarte. Also sprich, wenn ich irgendwie eine Applikation habe, die einfach mal den ganzen Framebuffer allokiert und sowas gibt es, weil so sieht, oh, kann man ja mal brauchen, kann man sich ja schon mal reservieren, dann stehe ich dann halt blöd da mit der Lösung unter Umständen. Genau, und wie gesagt, halt Leistung nach Auslastung, also wenn da alle User ganz fleißig irgendwie Modelle am Drehen sind, wird es dann ein bisschen schwierig, aber ansonsten funktioniert eigentlich auch ganz gut und haben wir in vielen Kundenszenarien im Einsatz. Nachteil ist halt, ich habe relativ wenig Möglichkeiten zur Personalisierung, also wenn man da keinen kleinsten gemeinsamen Nenner für die ganzen User findet, sieht schlecht aus. Ja, wenn eine so eine Hardware ausfällt, sind gegebenenfalls, keine Ahnung, 16, 20 User davon betroffen, ist dann auch nicht so schön, braucht man entsprechend Ausweichsysteme. Im Vergleich zu anderen Lösungen ist ja die Isolation jetzt nicht so unglaublich doll, zumindest auf Grafikkartenbasis. Und wie gesagt, also je nachdem, was ich meinen Usern an Leistung zumuten kann, kriege ich da halt sehr, sehr viele User drauf. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, Pass-Through einzusetzen. Also sprich, ich habe dann zusätzlich noch eine Virtualisierungsschicht auf der Hardware und ich gebe dann halt einfach die ganze GPU in die virtuelle Maschine rein. Das ist jetzt in den Kundenszenarien, die ich kenne, eher unüblich. Problem an der Sache ist, ich kriege in einen Einschub dann auch nur eine kleine Grafikkarte, die hat eine GPU, also sprich, da brauche ich nicht nur Virtualisierung an der Stelle machen. Wenn ich dann eine entsprechende Karte einsetze oder irgendwelche Expansion-Dinger, wo ich dann mehrere GPUs drauf haben kann, die Möglichkeit besteht, aber im Vergleich zu anderen Lösungen habe ich da einfach nicht die Option, sehr, 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 sehr viele User drauf zu packen. Dazu kommt, dass Nvidia inzwischen noch ein bisschen versucht zu differenzieren. Wir haben hier Quadro-Karten, die sollen irgendwie in die Workstation rein. Wir haben hier Rechenzentrums-Grafikkarten, die sollen dann bitte im Rechenzentrum eingesetzt werden und sich da inzwischen so ein bisschen Mühe geben, dass solche Szenarien irgendwie ein Stück weit zu verhindern. Ja, weiterer Nachteil ist Lizenzkosten Hypervisor. Klar, muss ich berücksichtigen an der Stelle. Im Ausfall sind auch wieder mehrere User betroffen und wie gesagt, also selbst wenn ich da irgendwie Multi-GPU-Cards einsetze, wird es dann einfach vom Packgrad her relativ schlecht. Ja, der neueste heiße Scheiß an der Stelle ist halt dieses Nvidia vGPU-Zeug. Technisch sieht das Ganze so aus, ich habe auch wieder eine Hardware, ich habe da entsprechende Karten, die da reinpassen oder reingehören und zertifiziert sind. Hauptsächlich würde ich in dem Szenario eher eine N60-Karte von Nvidia nehmen. Dann habe ich meinen Hypervisor oben drauf und brauche da dann noch einen, nennen wir es mal Plugin-Treiber, sonst irgendwie was, der dann, ich glaube technisch ist SRIOV dann hinten dran, mir dann quasi einfach die vorhandenen GPUs aufsplittet an der Stelle und ich kann dann hier oben in meine VMs quasi Teile von dieser echten Grafikkarte halt hier reingeben. Was ein bisschen uncool an dem ganzen Gesamtszenario ist, ich habe hier statische Profile, das heißt, ich habe nicht wie irgendwie bei NiceCCV oder sowas, dass ich das halt entsprechend dynamisch quasi aufteilen kann oder halt nach Auslastung. Aber der Vorteil ist, es hat jeder statisch seine quasi ihm zugesicherte Leistung. Weiterer Nachteil ist, die Optionen sind jetzt nicht so unglaublich groß. Wenn ich so eine Messerline-Karte brauche, muss ich so eine M6-Karte nehmen. Die kann leider nur eine GPU oder hat leider nur eine GPU dabei. Dann habe ich die M60. Die hat immerhin zwei GPUs, auch doppelt so viel Memory. Dann gibt es noch diese M10, die hat noch mehr Memory, die soll aber von der Performance her nicht so gut sein. Also sprich, Kunden, die sowas interessieren sich eher für die M6 und für die M60. Genau, das sind quasi so die Hardware-Optionen, die ich an der Stelle habe. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich muss quasi statische Profile vergeben. Ich hoffe, man kann es hinten halbwegs lesen. Es gibt diese 8Q, 4Q, 2Q Profile und die im Prinzip besagen, dass vom komplett verfügbaren Frame-Buffer für diese einzelne VM dann halt 2, 4, 8 GB oder noch kleinere Einheiten, wobei das für das Szenario, in dem wir uns da bewegen, relativ wenig Sinn macht, allokieren. Und so kriege ich dann halt, wenn ich ein Serversystem habe, was irgendwie zwei von diesen M60-Karten drin hat, mit diesem 8Q-Profil, mit dem 4Q-Profil 8 User parallel auf so eine 2-Höheneinheit Dingens drauf. Das ist schon relativ nett. Bei der M6 sind im Prinzip die Zahlen die Hälfte, weil sie halt einfach nur eine GPU hat. Was auch ein bisschen blöd ist, wenn ich beschließen wollen würde, ich möchte noch kleinere Einheiten als irgendwie, ich glaube 1 GB ist das kleinste für Linux. Das geht dann auch nicht, weil ich hier dieses Grid Workstation Paket oder Feature quasi brauche. Und das ist so das Erste, wo dann halt irgendwie Linux Guest Support an der Stelle mit dabei steht. Genau. Ansonsten ja, was auch nicht so ganz schön ist, Nvidia stellt sich auf den Standpunkt dadurch, dass man jetzt so viele User oder man sich so viele dedizierte Grafikkarten einspart, müssen sie im Prinzip schauen, wo sie irgendwie umsatzmäßig bleiben und deswegen ist das Ganze ein lizenzkostenpflichtiges Feature. So auf die Gesamtlösung hochgerechnet ist es meiner Meinung nach noch irgendwie vertretbar, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Aber es geht dann irgendwann so in der Gesamtsumme unter. Da haben sie, also inzwischen ist man bei Grid 4.1 quasi diesem Standard sozusagen und so in den früheren Versionen hat sich der Vertrieb von denen schon echt schwer getan, das irgendwie schön zu rechnen. Also das hat man wirklich gemerkt, wir haben hier eine Workstation-Lösung, die ist auf 2 Jahre kalkuliert, ist auf 2 Jahre abgeschrieben. Das andere ist ja eine Server-Hardware, die hält ja dann 3 Jahre und dass man dann so am Schluss ungefähr auf 0 rausgekommen ist. Also inzwischen haben sie es ein bisschen entschärft und sie versprechen dafür ganz viel Innovation und in die Software reinzustecken. Wir haben ja an der Stelle hier eine Hardware-Abhängigkeit, das heißt Live-Migration ist eher schwierig, ist aber für 2017, also dieses Jahr wohl auch wirklich auf der Roadmap. KVM, ja, schauen wir mal, ob es auch wirklich kommt. KVM-Support ist momentan auch irgendwie gerade am Entstehen, da habe ich zumindest was irgendwie gesehen, das müsste zumindest irgendwie ein Beta-Status sein. Also, sie versprechen, dass sie dafür das Geld dann auch wirklich was tun an der Stelle. Ganz kurz nochmal so das Betriebsmodell sieht dann halt hier auch so aus. Ich habe einen Hypervisor, ich habe mehrere entsprechende Grafikkarten, am ehesten so eine M60. Vorteil ist halt, ich habe eine zugesicherte Leistung, also sprich, das, was ich für die VM halt vorgebe, kann dann der User dann auch wirklich nutzen. Dadurch, dass ich pro User eine VM an der Stelle habe, kann ich das Ganze auch wieder personalisieren. Ich habe eine vergleichsweise starke Isolation einfach durch einen Hypervisor und diese statischen Profile. Und im Vergleich zu Pass-Through oder sowas, kriege ich eine höhere Packungsdichte an der Stelle hin. Nachteil ist halt Lizenzkosten an mehreren Stellen und ich sollte mir auch wieder Gedanken darüber machen, dass ich halt irgendwie Ausfallsysteme vorhanden habe, wenn es irgendwie mal nicht tut. Genau, und man sollte im Hinterkopf behalten, wer liebäugelt, so eine Blade-Lösung zu haben und so eine M60 haben will, er kriegt da genau 0 M60 rein, weil die zu viel Power zieht. Also sprich, das Maximum mit so einem Expansion Bay ist halt 2 von diesen M6. Dann kann ich aber auch hergehen und 2 dünne Blades quasi nehmen und jeweils eine M6 reinpacken. Ansonsten, was meiner Meinung nach da fast sinnvoller ist, halt einfach auf 2 Höheneinheiten Pizzaboxen zu gehen und dann halt 8 oder 16 User mit vertretbarer Grafikleistung abzufackeln an der Stelle. Ja, so kann das Ganze aussehen, beziehungsweise was ich dann oben drauf an Software packen kann. Nvidia hat momentan das Ganze für VMware vSphere zertifiziert. Genau dieses Treiberpaket, was ich da vorhin genannt habe, nennt sich offiziell Nvidia vGPU Manager und ist halt im Prinzip einfach ein Zusatztreiber auf Hypervisor-Ebene und oben an Softwarelösung kann ich HP Remote Graphics betreiben, NiceDCB betreiben, dieses Citrix HDX 3D Pro, was ich glaube einfach nur noch Citrix im Rest vom Vortrag nennen und das VMware Horizon. Was ein bisschen blöd ist, genau als Hypervisor ist auch Citrix Xen Server zertifiziert, aber so wie es wohl aussieht, kann ich hier oben kein VMware betreiben. Ist meiner Meinung nach eher eine politische Entscheidung. Wer drüber nachdenkt, sowas aufzusetzen und denkt, ah, diese Gridkarten, das ist ja genau das, was ich brauche. Es gibt auch diese Gridcard 2. Das funktioniert auch, allerdings nur, wenn man Windows einsetzt. Also die Gridcard 2 Karten, das wird definitiv nicht im Windows-Setup funktionieren, auch wenn das erste Mal der HP-Vertriebler vielleicht was anderes an der Stelle erzählt. Und wie gesagt, also was Hypervisor angeht, KVM ist momentan in der Mache. Da sind sie noch dran. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher, wie es da mit Support für die oberen Schichten quasi aussieht, wenn man auf irgendwie VMware oder Citrix an der Stelle gehen möchte. Ja, kurzes Zwischenfazit. Also jedes der vorgestellten Betriebsmodelle hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Jede von den Remote-Lösungen, die zeige ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail, lässt sich mit jedem Betriebsmodell eigentlich kombinieren. Bis auf dieses Shared, das ist halt eben auf dieses NiceCCV vorbehalten. Und wer halt möglichst viele User auf möglichst wenig Hardware unterbringen will, wird wohl zu dem Shared- oder VGPU-Szenario greifen. Ja, Configuration Isolation und Performance Isolation ist meiner Meinung nach bei VGPU einfach besser. Also sprich, ich habe pro Sitzung, pro Anwender eine VM. Rechteausweitung ist durch einen Hypervisor eher unwahrscheinlich, also kann auch mal vorkommen, aber ist jetzt vergleichsweise selten. Durch einen Hypervisor ist auch ein Denial of Service eher unwahrscheinlich und eben die strikte Aufteilung der Grafik. Man kriegt so zumindest Applikationen, die sich ein bisschen wirr verhalten, in den Griff an der Stelle. Insofern, das ist dann wohl eher die Lösung, die man einsetzen möchte, wenn man sowas wie Mandantenfähigkeit braucht. Genau, gucken wir uns mal die Softwarekomponenten an. Also so der Klassiker ist diese HP Remote Graphics. Gibt es für Windows und Sender, für Windows und Linux als Sender, primär auf HP-Systemen im Einsatz. Was nett dran ist, es gibt zu den Z-Series Workstation und irgendwie den Power-Laptops irgendwie umsonst quasi mit oben drauf, also gibt es eine Lizenz mit. Und ja, ihr so momentaner Entwicklungsfokus scheint auf dem Abwerben von Mac-Usern zu sein, weil Apple es einfach nicht fertig bringt, momentan leistungsfähige Grafik-Workstations an den Mann zu bringen oder auf den Markt zu bringen. Und so ihr Versprechen ist halt, ihr könnt euer Mac-Desktop weiter behalten, aber ihr verbindet euch dann halt einfach irgendwie remote auf gescheite Hardware und macht halt da euren Job. Das Zeug wird kontinuierlich weiterentwickelt. Es ist immer mal, ziehen so ein bisschen dunkle Wolken auf, was die Zukunft angeht. Ja, andererseits Totgesagte leben länger, aber wenn man sich mal anschaut, was HP da über die Jahre gemacht hat, also es gab mal so einen Session Manager, diesen Allocation Manager, den HP SAM, den haben sie vor ein paar Jahren eingestellt. Somit steht die Lösung dann wirklich ohne einen Broker da, also der mir das dann halt auf einen Pool von Systemen verteilen kann. Was ich einsetzen kann, ist LeoStream, das ist auch ein kommerzielles Ding, oder ich muss mir halt irgendwie was Eigenes stricken. Dazu waren dann immer mal wieder so Späße wie inkompatible Updates, haben irgendwann mal einen JPEG-Encoder umgestellt beim Update und dann haben die Anwender auf einmal gemeint, ja, so können sie nicht mehr arbeiten, ihre Applikation verhält sich einfach anders. Mobile Clients haben sie inzwischen auch nicht mehr so wirklich, außer wenn man vielleicht noch ein Windows-Tablet hat, das wird man noch hinkriegen, aber wer wirklich auf ein iPad angewiesen ist, ist mit HP Remote Graphics gerade eher nicht so gut bedient. Und ganz großer Nachteil ist halt eben nur ein User pro Workstation, aber das haben die anderen bis auf NiceCCV auch. Ansonsten, ja, es gibt halt eben Receiver für Windows, Linux und Mac, aber eben nicht für iOS, Android und auch kein HTML5 Webclient an der Stelle. Wer es noch nicht kennt, so sieht das Ganze aus. Also ich habe hier mein Login-Ding, da gebe ich den Maschinennamen ein, ich gebe meine Login-Credentials ein und ich habe dann hinterher irgendwann meine Applikation. Mit so Kram sind sich die Ingenieure da am Auseinandersetzen. Das ist jetzt irgendwie ein Ansa-Modell an der Stelle. Und ja, damit ist er dann quasi den Tag über am Arbeiten. Was bei HP Remote Graphics nicht ganz verkehrt ist, sie haben hier so einen Quality-Slider, wo ich einfach einstellen kann, wie gut das Bild quasi aussieht. Und ich dann somit halt einen relativ direkten Eingriff auf die Bandbreite habe, die ich an der Stelle brauche. Und ich sehe auch, wie viel Daten übertragen werden und so weiter. Also das finden die User eigentlich nicht schlecht, weil sie dann so die Illusion haben, sie haben das Ganze noch in der Hand und können dann auch so ein bisschen was dann einstellen. Genau, so die große Konkurrenzlösung ist NiceCCV, ist relativ etabliert und bewährt und haben wir in vielen Kundenszenarien im Einsatz. Auch irgendwie eine Partnerschaft mit denen und im Vergleich zu Störungsmeldungen bei HP aufmachen, ist das unglaublich schnell. Also ein Software-Call bei HP, zu HP Remote Graphics bei HP kann sich wirklich mal über ein halbes Jahr hinziehen und ob man dann Ergebnis hat, sei jetzt mal offen. Geschichtlich kommt es aus der IBM-Ecke, inzwischen ist es bei Amazon gelandet, ja. Und der große Vorteil ist, es gibt auch sowas wie so einen Session Broker. Und eben halt, dass mehrere 3D-beschleunigte Sitzungen auf einem Host ermöglichen. Der große Nachteil, wenn man das Standalone einsetzt, ist einfach so von der Usability her, ich habe nicht direkt einen Client, auf den ich connectiere und dann irgendwie tut das alles, sondern ich muss mich vorher per SSH anmelden, VNC-Server irgendwie starten an der Stelle und kann dann erst quasi auf dem Client loslegen, wenn ich denn kein Engine-Frame, diesen Session-Broker einsetze. HTML5-Client ist quasi fast fertig, hat man mir erzählt. Und mit drüber nachdenken, sowas einzusetzen, sollte im Zweifelsfall nochmal nachfragen. Also die Homepage ist nicht unbedingt immer auf dem aktuellsten Stand. Also als ich damals irgendwie nachgeguckt habe, stand noch dabei, dass VGPU aufs VS4 nicht unterstützt wäre. Was die Jungs auch können oder wo irgendwie die Ersten oder mit die Ersten waren, ist, dass sie H.264-basiertes Encoding haben. Und das spart dann halt im Vergleich zu JPEG dann sowohl Bandbreite als auch Latenz an der Stelle. Also Latenz dadurch, dass es halt auf die Hardware ausgelagert ist und wenn die CPU gerade eh am Anschlag ist, ist das auf der Hardware einfach besser aufgehoben. Und ja, Marketing verspricht irgendwie 70-80% an Bandbreiteneinsparung. Also wir haben irgendwie so 30-40 nachgemessen, aber ist schon mal relativ nett an der Stelle. Und wie gesagt, also sie können halt die User quasi ein Stück weit mit Z-Groups limitieren. Das ist jetzt hier dieses Engine-Frame hinten dran und irgendwie halt diese Session, dieser Web-Client. Genau, so im Standard-Szenario sieht das so aus. Ich habe im Hintergrund halt einfach meinen VNC-Server gestartet und greife dann hier drauf zu. Und ich habe auch hier wieder einen viel geschätzten Quality-Slider. Und das Coole daran ist, ich kann hier wirklich bis quasi ganz nach links auf Null gehen und dann habe ich was aussieht wie ein unglaublich verpixeltes JPEG. Das kann ich sehr, sehr schnell mit kaum Bandbreitenbedarf durch die Gegend schieben und sobald das Modell dann zur Ruhe kommt, fängt er an, so ein Full-Quality-Refresh zu machen. Also sprich, solange das Modell in der Bewegung ist, bewegt er sich flüssig und wenn ich dann halt wirklich was beurteilen muss oder sowas, dann habe ich einfach das scharfe Bild an der Stelle. Genau, kommen wir mehr zu den Lösungen, die jetzt weniger auf, die mehr auf dem VDI-Gedanken irgendwie positioniert sind. Was echt schön ist, immer wenn man sich auf irgendwelchen Konferenzen, Messen oder sonst was mit Citrix und auch VMware unterhalten hat und gefragt hat, wie es denn so mit dem Linux-Status ist, war immer so die Antwort, ja, das können wir. Bis man dann mal nachgebohrt hat und so nach 2 Minuten dann irgendwie den Herren aufgefallen ist, dass man das serverseitig, also quasi als Sender braucht. Ja, dann sind sie dann zurückgerudert, schreiben Sie mal doch mal Stückzahlen, wie viele Leute das bei Ihnen vielleicht einsetzen wollen und so weiter. Also hat sich ein bisschen was getan, das Zeug ist auch noch relativ jung, seit Q4 2015 ist es irgendwie Early Preview, seit irgendwie Frühjahr letzten Jahres mag man das Ganze einsetzen. Wir haben mit dem 1.3er und dem 1.4er VDA getestet. Und das Nette dran ist halt, wer eh schon irgendwie Xen-Desktop-Infrastruktur hat, kann das da vergleichsweise einfach an der Stelle integrieren. Das heißt, wenn ich irgendwelche Lizenzen, Firewall-Freischaltung und der ganzen Kram habe, kann ich darüber mit abfespern. Und ich kann halt einfach quasi zusätzlich zu meinem normalen Portfolio halt einfach noch Linux-Desktops mit einbinden. Nachteil an der Stelle ist, es ist momentan von den Features noch ein ganzes Stück von der Windows-Integration entfernt, also ich kann nicht irgendwie sagen, ich möchte jetzt nur diese CAE-Applikation oder was weiß ich auch immer nur publishen, sondern ich habe dann quasi immer den kompletten Desktop. Aber es ist mal ein Anfang und genau, es kann auch irgendwie nur einen sehr eingeschränkten Standalone-Sender, ich muss irgendwie noch ein Zusatztool namens Storefront installieren, dann kann ich dann mit HTML5 drauf zugreifen. Also man merkt, die haben so ein anderes Zielklientel als aus der Ecke, aus der wir ursprünglich kommen. Was ich super cool finde, ist, sie haben eine Vielzahl von Clients für alle möglichen Plattformen. Ich hatte irgendwie, als ich das gerade am Testen war, einen neuen Raspberry irgendwie rumliegen und dafür gibt es dann entsprechend halt auch Pakete. Das heißt, ich kann mir so für 30 bis 50 Euro Hardware irgendwie einen Sim-Client irgendwie zusammenbauen, mit dem ich dann halt auf einem Full-HD-Bildschirm so ein relativ ressourcenintensives 3D-Modell durch die Gegend schieben kann. Also das hatte schon so einen gewissen Coolness-Faktor an der Stelle. Aussehen tut das Ganze so, ich habe halt hier diese Xen-Director-Login-Seite, wähle dann aus, dass ich eine Linux-Sitzung haben möchte oder was für eine Klasse ich haben möchte, verbinde mich da drauf und ich habe dann auch hier hinterher dann quasi meine Sitzung. Ich habe hier keinen Quality Slider, das war so die erste Reaktion der Anwender, als man ihnen das gezeigt hatte. Also sie hatten bei der Lösung einfach so das Gefühl, ein Stück weit die Kontrolle aus der Hand gegeben zu haben. Und funktioniert hat das trotzdem, sage ich später noch ein bisschen mehr dazu. Ansonsten VMware Horizon, quasi das Pendant dazu von VMware zu der Citrix-Lösung. Linux-Support ist auch noch recht jung, Ende 2015. Unter Linux gibt es eben nur dieses Blast Extreme Protokoll, also nicht irgendwie PC over IP für die Linux-Sender. Ich kann auch das wieder in meine bestehenden VDI-Lösungen integrieren. Vorteil von Blast Extreme ist, dass sie da auch irgendwie H.264 als Primärcodec einsetzen. Nachteil ist, der läuft momentan, glaube ich, ausschließlich nur auf der CPU. Genau. Genau, der Standalone-Sender ist auch nur HTML5, aber das hatten wir ja schon bei Citrix. Aussehen tut das im Prinzip wie Citrix plus von VMware, also das Konzept ist das gleiche. Ich habe eine Webseite, ich wähle einen Pool aus, ich gebe meine Login-Daten ein, ich sage, ich möchte eine Linux-Sitzung haben und ich habe dann am Schluss mein Modell. Was ich hier relativ cool fand, war diesen HTML5-Web-Client. Das heißt, sowas ist eigentlich perfekt, wenn ich irgendwelche Fremdarbeitskräfte habe, wo ich eigentlich vermeiden möchte, dass sie irgendwie noch zusätzlich Software installieren müssen oder sonst irgendwie was. Oder ich bin mal irgendwo zu Besuch und möchte auf sowas zugreifen. Brauche ich ja keine Software, sondern ich habe da halt wieder mein Portal, an dem ich mich anmelde. Ich sage, ich möchte die und die Sitzung haben und ich habe dann halt mein Linux-Login. Und wie gesagt, also das Ganze läuft hier im Browser. Und dafür, dass es im Browser läuft, war das Zeug erstaunlich flüssig. Also ich würde so nicht unbedingt den ganzen Tag arbeiten wollen, wenn ich das machen müsste, aber man kann so mit arbeiten. Also kommen dann auch noch irgendwie so Einschränkungen wie irgendwie Multi-Head dazu, dass das nur begrenzt tut, Copy und Paste und so Kram, aber es tut. Ich sehe ein Bild und das Ganze ist im HTML5-fähigen Browser. Ansonsten, ja, Stärken und Schwächen der einzelnen Lösung. Hatte ich es ja vorhin schon eben dieses H.264 mit VGPU. Fazit, man möchte eigentlich das Zeug auf der GPU auf jeden Fall haben. Einfach vor dem Hintergrund, dass halt das Encoding CPU-intensiv ist. Die CPU gerade für sowas wie CAE möchte man eigentlich für die Applikation nutzen können. Genau, und weil wenn ich das nicht mache, kann halt einfach sein, dass die CPU vom Virtualisierungshost relativ schnell zum Flaschenhals wird. Hardware-Encoding ist einfach schneller, die Latenz ist auch geringer und ansonsten, Größenordnung 30-40% Bandbreite kann ich mir von der Umstellung von JPEG auf H.264 an der Stelle einsparen. Nachteil an der Sache ist, unter Linux ist es Work in Progress. Hintergrund an der Stelle ist Nvidia, also unter Windows funktioniert das alles relativ schick. VMware hat eine bisschen Sonderstellung, weil sie H.264 aktuell eh nur in Software machen, aber sobald quasi Hardware ins Spiel an der Stelle kommt, das klappt nur, wenn man dieses 8Q-Profil reingibt. Hintergrund ist, das entspricht quasi dem Vollzugriff oder der ganzen GPU, also es ist kein Pass-Through, es ist konzeptionell was anderes, aber es ist im Prinzip die VM bekommt die ganze Grafikkarte. Hintergrund ist ein kleines SDK-Problem an der Stelle, weil sie sich überlegt haben, wir machen das hier mit CUDA und CUDA hat wohl die Eigenheit, dass es sieht, okay, ich habe hier ganz viele Rechencores, nehme ich mir mal alle, dann ist das mit der Aufteilung an der Stelle einfach etwas ungeschickt. Aber ist Nvidia bekannt, sind sie auch inzwischen dran und so lange muss man halt mit dem Encoding auf der CPU an der Stelle leben. Hier nochmal ein bisschen zur Verdeutlichung, warum man das haben möchte. Das ist jetzt bei Citrix ohne das Hardware, ohne 264 Hardware Encoding. Also als Test lief einfach irgendwie ein GLX, Gears Fullscreen. Und auf einer Laptop-Auflösung, also diese 13768, was weiß ich. Also auch kein Full HD. Und man sieht hier hoffentlich hinten auch, sind 35% CPU allein für den Encoding-Prozess. Mit ein bisschen Kommandozeilenmagie. Ich verstehe bis heute nicht, warum sich Citrix überlegt hat, dass er sowas wie eine irgendwie Registry für Linux irgendwie nachbauen müssen. Aber damit kann ich das Ganze dann aktivieren. Und dann geht hier für diesen Encoder-Prozess der Ressourcenbedarf auf irgendwie 5% runter. Also ich habe mir fast 30% CPU-Last gespart, dadurch, dass ich es auf die Grafikkarte gelegt habe. Und das ist halt einfach super. Also kann man sich durchrechnen, wie viele User man dann bei wie viel Sitzungen man da einsparen muss, dass man einfach noch weitere User draufbringen kann. Ansonsten, ja, jede Lösung hat grundsätzlich ihre Stärken und Schwächen. Große Fazit ist, der Teufel steckt einfach im Detail. Die Dinger haben tausende an Features oder eben auch nicht. Für manche Szenarien kann Remote Audio unglaublich wichtig sein. Für die Umgebung, aus der ich komme, da haben sie in 6 Jahren einmal nachgefragt, ob sie sowas haben können, weil sie bei irgendeiner Crash-Simulation hinterher können sie irgendwie sich quasi ein Video exportieren. Da gibt es irgendwie die Möglichkeit, da auch Ton zu haben. Und das wäre schön, wenn sie das dann auch remote nutzen könnten. Ansonsten sowas wie Durchreichen von USB-Geräten, also irgendwelche Space-Mäuse oder sonst irgendwas, ist auch unterschiedlich wichtig. Wird inzwischen nicht mehr so wahnsinnig häufig nachgefragt. Was hingegen essentiell ist, ist so natives Screensharing. Klar, ich kann immer noch irgendwie hintenrum einen VNC-Server aufmachen oder sonst was, aber ich möchte es eigentlich direkt aus der Applikation haben. Also da sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass die Lösung das kann. Multimonitorbetrieb, klar, möchte man definitiv haben. Und deswegen so der Tipp also vom Proof of Concept, wirklich mal überlegen, was man haben möchte. Ich habe das mal so ein bisschen gegenübergestellt, also was echt unterhaltsam ist, so Sachen wie Copy und Paste, irgendwie quasi in meiner Remote-Sitzung vom einen ins andere Fenster oder von außen nach innen, das steht und fällt dann teilweise damit, was ich quasi für eine Version einsetze, was ich für ein Betriebssystem habe, ob ich jetzt HTML5 oder irgendwie den regulären Client habe, also das geht an der Stelle einfach teilweise noch ein bisschen auseinander. Also es ist nicht so, dass sie alle komplett äquivalent sind, aber technisch gesehen irgendwie eine 3D-Applikation betreiben können letztendlich eigentlich alle. Und ja, was man auch den Kunden teilweise echt vermitteln muss, ist, dass so ein Standard-Benchmark abfahren ist echt schwierig an der Stelle. Klar, ich kann irgendwie Zeug skripten oder sonst irgendwie was, aber so die Erfahrung ist einfach, die User Experience hängt von diversen Faktoren ab. Wie sind die User angebunden? Sitzt er jetzt irgendwie im Office, sitzt er daheim bei seiner 2-Mbit-Leitung irgendwo auf dem Dorf, hängt da am besten noch am WLAN dran und sein Sohnemann ist parallel noch irgendwie BitTorrent am machen oder sonst was. Also so Calls hat man schon, dass er irgendwie gemeint hat, es tut heute einfach nicht. Und das dann irgendwie zu debuggen, woran es dann liegt, ist teilweise echt wirklich schwer. Oder wenn man irgendwie User in Indien hat, da ist einfach die Latenz entsprechend höher, teilweise auch die Bandbreite nicht ganz so gut, aber so das Hauptkriterium im Vergleich zur Bandbreite ist eigentlich eher die Latenz. Also sprich, wenn ich irgendwie klicke und möchte mein Modell drehen und ich warte dann halt eine halbe Sekunde, bis das Bild gedreht ist, so möchte man eigentlich nicht arbeiten. Ansonsten muss man den Anwendern irgendwie klar machen, dass so ein 4K-Bildschirm und irgendwie n-mal Full-HD-Setup einfach Bandbreite kostet und wenn man eh schon eine schwache Leitung hat, vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Ansonsten auch eben, wie die User arbeiten. Also wir haben, teilweise kann es sein, dass man die gleiche Software auf der gleichen Hardware mit der gleichen Applikation hat und die User einfach unterschiedliche arbeiten. Und Fazit kann an der Stelle einfach nur sein, wenn man sowas sich angucken möchte, dass man dann halt wirklich mit den Usern, die es später dann auch nutzen sollen, das Ganze letztendlich testen soll. Und was man auch nicht verwechseln oder nicht durcheinander bringen darf, die Hersteller machen das teilweise häufig genug, dass der Windows-Sender nicht unbedingt der Linux-Sender ist und der Linux-Client auch nicht unbedingt der Windows-Client und sich die Funktionalität einfach sehr, sehr stark vom Betriebssystem unterscheidet. Also Zeug, ob ich ein Auto-Resize von irgendeinem Fenster machen kann, also von meiner Remote-Sitzung, dass quasi meine Linux-Sitzung automatisch größer wird, also nicht nur skaliert, sondern wirklich größer wird, ist teilweise auch ein bisschen schwierig, da sollte man einfach sehr genau in die Dokumente reingucken. So sieht bei Citrix die Matrix aus, also das sind ihre ganzen Features, das sind ihre ganzen Clients, hier sind irgendwelche Lücken und da sind, also man sollte sich das einfach sehr, 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 sehr genau angucken. Als Unterhaltung habe ich hier noch eben diesen mobilsten Clients mitgebracht, also so möchte man nicht unbedingt arbeiten, aber es funktioniert eigentlich erstaunlich gut dadurch, dass diese Software dann halt zum Beispiel sowas wie Tastatur wird halt nur bei Bedarf irgendwie eingeblendet und auch nicht irgendwie bildschirmfüllend, unterstützt dann teilweise auch Multitouch, also es geht. Ich möchte so zwar nicht arbeiten, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Ingenieure, wenn sie irgendwie ein tolles Modell haben, sich da in der Kaffeeküche irgendwie das mal anschauen, aber bloß der Vollständigkeit halber. Ja, jetzt noch so ein paar Erfahrungen aus Proof of Concepts. Wo wir so ein bisschen geschluckt haben, ist das Gefühl, dass Citrix HDX 3D HDX Pro von der Performance ein Ticken schlechter als die anderen waren. Die anderen waren alle so ungefähr auf einem Level, aber das war gefühlt, egal wie man es vorgesetzt hat, war so das Gefühl, es ist einfach ein bisschen schlechter. Wir haben zuerst eben auf NVENC und H264 getippt, wir haben momentan noch einen Call offen. Es ist teilweise halt einfach auch für Citrix schwer nachvollziehbar, einfach weil sie die Applikationen nicht haben, die eingesetzt werden müssen, die Software ist dann wieder lizenziert und so weiter, also es zieht einfach einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Bei VMware sind wir auch so ein paar Fallstricke reingelaufen, so Sachen wie Single Sign-On wird nur bei sehr, sehr speziellen Betriebssystemen unterstützt, RHEL 6 tut, RHEL 7 tut nicht, muss man einfach, würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Ich hätte gesagt, im Zweifelsfall neuer, mehr Features, keine Ahnung, aber ja, man sollte nicht Vorstellungen haben. Ansonsten, GNOME war bei VMware, KDE war bei VMware auch nicht unterstützt, sondern nur GNOME, was ein bisschen blöd ist, wenn die mehrere hundert User halt einfach über Jahre in KDE gewohnt sind und das Ganze halt auf KDE orientiert ist und man denen dann spontan mal ein GNOME vorsetzen möchte. Kann man für ein Proof of Concept sicherlich mal machen, aber im Betrieb dann nicht unbedingt. Also das Resultat war, dass einfach das Logverhalten nicht sauber war. So sah das dann aus, wenn ich eigentlich einen gesperrten Bildschirm beim Reconnect haben sollte. Problem ist halt einfach, ich habe so einen gewissen Anteil an Information Leakage, was da passieren kann und möchte man halt einfach nicht haben. Wenn man dann bei VMware an der Stelle nachfragt, dann kam sowas hier als Antwort, hier nur GNOME unterstützt, kein KDE. Punkt. Das Handbuch meint eher so hier, ja, konfigurieren Sie die virtuelle Maschine als GNOME-Desktop-Umgebung. Kein, weil KDE nicht unterstützt ist oder sonst irgendwie was, sondern einfach machen Sie es halt mal so und fand ich persönlich jetzt auch nicht so ganz intuitiv. Ansonsten habe ich mich die letzten Wochen beim weiteren Kunden mit so einem Proof of Concept rumgeschlagen. Als Hardware-Basis hat man da eben so eine Zwei-Höhen-Einheit, HPDL380, es waren 1 TB Memory drin, 10 SSDs und 2 M60-Karten. Und die Softwareplattform war halt eben VMware vSphere 6.5 in Kombination mit einem NICE DCB. Ach, übrigens, noch ein kleiner Hinweis zu dem VMware. Wer erwartet, ich konfiguriere ja irgendwie so eine Host-Abhängigkeit, ich kann mir dann mein vSphere Center sparen. Hätte ich eigentlich ganz cool gefunden für so ein Proof of Concept, wo ich das nicht irgendwie noch integriert und irgendwie zentral administriert brauche. Also diese vGPU-Option lässt sich dann nur konfigurieren, wenn man vCenter im Einsatz hat. Kann ja keiner erwarten, dass so eine Host-Abhängigkeit dann irgendwie zentral zu administrieren ist. Aber okay. Wie gesagt, NICE DCB im Einsatz, mehrere CAE-Applikationen und die Anwender haben sowohl von Deutschland als auch von Indien gearbeitet. Ich glaube, was konkret für Hardware drin ist, können wir an der Stelle überspringen. Eben dieses aktuelle, quasi jeweils der aktuellste Stand, was es an Software gab. In Kombination, oder was getestet wurde, waren 8 Linux-VMs jeweils mit CentOS 6.8. Das ist das, was sie auch auf den normalen Workstations bzw. ihren Blades haben. Auch die Softwareausstattung und man hat so mit zwischen 1 bis 4 vCPUs rumexperimentiert. Unterschiedliche Memory-Konfigurationen, jeder hatte quasi eine Disk, beziehungsweise dann halt nochmal einen Scratch-Bereich und halt mit unterschiedlichen GPU-Profilen, also eben dieses 2 GB und 4 GB Modell. Also wie gesagt, die Jungs kommen, die das getestet haben, kommen so von so einer K3100M, die hat auch irgendwie 4 GB. Und der Fokus war da auf Applikationen aus dem Crash-Bereich, also Ansa und Animator. Kann sich bei anderen Applikationen durchaus anders verhalten. Was wir gemacht haben, war ein Rudeltest, das war so mein persönliches Highlight von dem Ganzen. AK8 Ingenieure arbeiten für eine einstündige Testphase mit normalen Modellen so, als wäre es ihre normale Maschine, weil, wie gesagt, ich kann da irgendwelche Benchmarks abfahren, aber die Anwender müssen es hinterher einsetzen und ich finde gerade bei sowas relativ subjektiven sehr, sehr schwierig, wenn es die dann gar nicht getestet haben. Ja, das Fazit war, wir haben deutlich mehr erwartet, was sie irgendwie CPUs sind einfach nicht so ausgeschöpft worden, wie man es zuerst gedacht hat. Deswegen ist momentan so die Überlegung, einfach mehr Cores pro VM reinzugeben. Die Applikationen profitieren in der Regel einfach davon, wenn sie mehr Cores an der Stelle haben. Also es ist eigentlich in dem Umfeld nicht mehr Usus, dass irgendwie halt nur ein Core irgendwie verwendet würde, aber wir haben gedacht, wir fangen mal klein an und teilen irgendwie oder machen mal irgendwie keinen Overcommit quasi auf der Hardware. Genau, beim RAM war es so, dass sie letztendlich gar nicht das alles gebraucht haben, was sie irgendwie gedacht haben, was sie brauchen. Also momentan werden sie, glaube ich, noch mit 64 GB glücklich. Bei der Grafik war so das Fazit, das 2 GB Profil ist okay, das 4 GB Profil ist echt gut. Und wenn man sich mal so die Wattzahlen anschaut, also scheint auf der Grafikkarte, also mit NVIDIA SMI auf den Host geguckt, habe ich später noch kurz einen Screenshot, waren einfach noch Ressourcen da. Die haben irgendwie 50 und 25 Watt von maximal 150 irgendwie benutzt. Ansonsten, ja, Netzwerk ist nicht wirklich, oder beziehungsweise I.O. auf den SSDs ist nicht wirklich als ein Bottleneck an der Stelle aufgefallen. Und ja, so sah es aus. Also der Peak bei der CPU jetzt hier die Host-Sicht war dann irgendwo bei 55%. Also da kann man noch ein bisschen rumexperimentieren, wie man das besser ausgelastet bekommt. Was schön war, waren so die Zitate. Genau, alle drehen und animieren auf zwei Schirmen und haben keine Probleme. Irgendeiner hat dann mit 6 Animator-Sitzungen und 4 Ansa-Sitzungen parallel irgendwie rumgewurschtelt. Keine Ahnung, wie er das macht, aber so arbeiten die scheinbar und war wohl zufriedenstellend. Und also man ist jetzt momentan am Überlegen, was man da für Szenarien ableitet, ob man irgendwie viele kleine, weniger große macht oder einfach so ein Mix an der Stelle. Auch nochmal der deutliche Hinweis, also sowas ist nicht als ein Ersatz für eine High-End-Workstation gedacht oder gar als irgendwie Lösung für sämtliche Workloads, sondern, also sprich, wenn man einen User hat, der irgendwie 16 Cores alleine ausnutzt und irgendwie ein halbes Terabyte Memory, dem brauche ich nicht so ein virtuelles Ding hinstellen, sowas ist toll, wenn ich irgendwie Spar-User quasi habe oder halt einfach Desktops mit moderaten Anforderungen an der Stelle. Und in dem Szenario hat sich das relativ gut geschlagen. Andere Applikationen, klar, größere Modelle können die Eignung gegebenenfalls kippen. Da muss man einfach testen mit dem, was man hinterher auch machen möchte. Und einfach dauerhaft lastintensive Workflows auf eine andere Architektur auslagern. Ich glaube, das sieht man effektiv null. So sah das Ganze dann halt einfach im Test aus. Also die wenigsten User haben wirklich das System an die Grenzen gebracht. Und da besteht einfach noch die Möglichkeit, mehr Ressourcen quasi für alle irgendwie freizuschalten. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das gut funktionieren müsste und sieht man vermutlich auch nicht mehr. Ich erzähle es kurz hier. Das sind die einzelnen GPU-Kerne oder die einzelnen GPUs und ich sehe halt quasi so die Statistik und wenn ich jetzt allein mal quasi den Leistungsbedarf hernehme, dann habe ich hier auf der Karte sind es irgendwie 2x50 von jeweils 150 Watt belegt sozusagen und da sind es 24, also wenn man davon ausgeht, dass das Ding voll ausgelastet ist, auch relativ an der maximalen Stromgrenze irgendwie sich bewegt, dann sollte da eigentlich noch ein bisschen Luft sein an der Stelle. Ansonsten, was ganz interessant ist, wie man das von der Sicht her sieht, also mit dem NVIDIA SMI sehe ich ja quasi die ganzen Prozesse, die laufen. Das ist jetzt hier die Host-Ansicht. Und auf dem Hypervisor sieht das dann halt so aus, dass ich quasi die einzelnen virtuellen Maschinen an der Stelle sehe. Ansonsten noch kurz Entscheidungshilfen. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie schon eine Lösung habe, die irgendwie bewährt ist und an der ich hänge, ich brauche das Zeug jetzt nicht irgendwie rausschmeißen, weil es jetzt irgendwie was Neues gibt. Der Gag an der Sache ist halt einfach, dass ich jetzt unter Umständen gerade durch die Citrix und VMware-Lösungen eine Möglichkeit habe, das halt einfach unter eine administrative Hoheit zu bringen, unter eine Oberfläche. Und in Kombination mit VGPU harmonisiert das meiner Meinung nach relativ gut. Nachteil ist momentan, es sind noch nicht alle Features von so einer VDI-Lösung unter Linux momentan unterstützt. Das wird, denke ich mal, noch eine Weile dauern, aber ja, ansonsten, genau. Was häufig einfach ein Problem ist, man kann sich vielleicht nicht unbedingt immer das Allerbeste raussuchen. Also sprich, wenn ich meine komplette Site schon irgendwie auf Citrix oder auf VMware eingeschworen habe und ich sage, ich möchte dann aber hier auf ein anderes Produkt gehen, könnte politisch ein wenig schwierig werden. Vorteil ist, wenn ich quasi beim gleichen Hersteller bleibe, also wenn ich schon mich durch irgendwelchen Firewall-Freischaltungskarten durchgekämpft habe oder irgendwie schon Infrastruktur für Smartcards oder dergleichen habe, dann kann ich das halt an der Stelle einfach mitnutzen. Und was halt relativ cool ist, ich habe dann irgendwann dann mal ein Szenario, wo ich halt dann für so einen Cross-Zugriff zwischen Windows und Linux halt nur ein Client auf den Rechnern installieren muss. Und das ist schon relativ nett. Ansonsten, ja, Fragen sind halt einfach, über die man sich Gedanken machen muss, wie size ich denn sowas in Zukunft. Also wir haben uns momentan ein bisschen darauf eingeschworen, dass man als Richtgröße einfach jetzt primärmaß Memory hernimmt, CPU nach Bauchgefühl ein Stück weit oder was der Anwender am Schrein ist, was er gerne hätte, irgendwie verteilt. Ansonsten Netzwerkdesign, um sowas für sehr, sehr viele Anwender zur Verfügung zu stellen. muss man sich auch noch ein bisschen Gedanken machen und auch einfach, dass man Reservekapazität einplant. Aber der Vorteil ist halt einfach, ich kriege sowas mit sowas vielleicht dann irgendwann mal irgendwelche 1:1 Beziehungen zwischen User und seiner Workstation aufgelöst und das Richtung Pools irgendwie einfach bewegt und ja, ich kann meine Seite homogenisieren und das halt einfach integrieren. Worum ich da so drauf rumreite, wenn man schon eine Lösung hat, dann möchte man die vielleicht auch weiterführen mit dem anderen. Das ist so mal der Network-Ports-Aufsatz-Guide von VMware Horizon, also was alles wo freizuschalten ist und blablub. Zum Vergleich für HP Remote Graphics brauche ich einen Port, den ich extern freischalten muss, wenn ich das machen möchte. Also wenn man nicht unbedingt zwingend die Notwendigkeit für sowas hat, sollte man sich es nochmal überlegen. Ansonsten, Fazit, bewährte Lösung, über Nacht nicht obsolet. Ich habe eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ich jetzt auch noch irgendwie einsetzen kann und die Option, dass ich das in meine Windows-Umgebung integriere. Das VDI-Zeug für Linux ist noch vergleichsweise jung, braucht noch ein paar Features, wird im Laufe der Zeit einfach reifen und außer Sachen wie irgendwie die Performance bei Citrix, das wird, denke ich, mal in absehbarer Zeit gelöst sein und dann ist ja noch dieses NVENC-Problem von Nvidia, das wird auch noch, ist, denke ich mal, dieses Jahr noch irgendwann gelöst. Ansonsten im Hinterkopf behalten, dass man einfach keine pauschalen Leistungsaussagen treffen kann. Dass man halt wirklich mit den Usern testen sollte, die das hinterher auch einsetzen. Kostenbetrachtung ist relativ schwierig, mag ich mir auch nicht anmaßen, weil Leute, die sowas einsetzen, zahlen dann in der Regel auch nicht unbedingt den Listenpreis für irgendwelche VMware-Lizenzen oder Citrix-Lizenzen. Man sollte halt dran denken, ich habe nicht nur mein Blech, was ich irgendwie kaufen muss, sondern ich habe halt auch noch Software-Lizenzen, die ich berücksichtigen muss, die ich vielleicht nicht hätte, wenn ich irgendwie so ein Enclosure mit Blades hinstellen wollen würde. Insofern also sowas als einen Kostendrücker zu verkaufen, wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig an der Stelle. Ja, genau, ich glaube, das können wir überspringen. Also der Sweet Spot, mit dem wir momentan eben am Experimentieren oder was die Anwender so quasi gerne hätten, wäre eben dieses 4Q-Profil für diese CAE-Applikationen, die sie am Einsetzen sind. Und dann wird man auch so eine 2-Höheneinheit-Pizza-Box irgendwie zumindest 8 User mit relativ dicker Hardware irgendwie drauf bekommen. Ja, falls der Chef fragt, worum es hier ging, bewährte Lösungen funktionieren weiterhin, man braucht nicht alles wegschmeißen. VDI in Kombination mit Linux funktioniert, VGPU in Kombination mit Linux funktioniert endlich auch, Stichwort K2-Karte. Die nicht hat und man kann sich ein Stück weit Richtung unternehmensweite Enterprise-Lösung mit gemischten Sendern und Receivern bewegen. Ansonsten noch eine ganz kurze Werbefolie. So schön es hier in Chemnitz ist, wer mal nach Tübingen auf einen Linux-Tag gehen möchte, da gibt es jetzt zum dritten Mal jetzt dieses Jahr am 24.06. Die Tübix. Ich halte vermutlich morgen noch kurz einen Lightning-Talk, wo ich ein bisschen mehr dazu sage, aber unter Tübix.org solltet ihr alle Informationen finden. Call for Paper geht vermutlich Ende des Monats online und wie gesagt, 24.06. in Tübingen. Insofern, bevor es zum Essen geht, hat denn noch wer Fragen?
Du hast erstmal herzlichen Dank, Holger Gantico, für eine unwahrscheinliche Informationsmenge in immer noch sehr ansehnlich kurzer Zeit. Es ist der letzte Vortrag für heute, insofern sind wir für Fragen eigentlich jetzt Open End, solange wie ihr wollt. Genau. Und wollt keinen Stress, dass irgendwie andere reinkommen.
du hast jetzt viel über Nvidia erzählt.
Ja.
Was ist denn mit AMD und Intel?
Ja, das Problem ist Applikationszertifizierung. Nvidia ist ja nicht blöd, beziehungsweise die ganzen Softwarehersteller oder haben halt einfach eine Zertifizierung für diese Nvidia-Hardware. Also sprich, wir haben, glaube ich, das letzte Mal vor vielleicht 15 Jahren oder so, Harald, du weißt es vermutlich besser, wann hatte der Kunde irgendwie noch ATI-Hardware, also muss, keine Ahnung, vielleicht mal, hat man sich mal angeschaut, also ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Umgebung unterwegs und wir hatten eigentlich nie was anderes im Einsatz außer Nvidia-Hardware. Und das Totschlagargument war an der Stelle einfach, dass die ganzen Applikationen Nvidia zertifiziert sind und teilweise dann halt auch irgendwelche Enterprise-Distributionen.
Okay,
verstehe. Ja, berechtigt, aber
Weitere Fragen? Okay, dann danke ich für das Verbleiben bis zur letzten Minute hier auf dem Publikum und nochmal Dankeschön für den Vortrag. Also war auch für mich was völlig Neues.